was ich Deutschland vorwerfen würde in diesen Bereichen, ist nicht mangelnde Machtübung, sondern kleinliche Machtausübung. Also kleinkarierte Machtausübung. Und auch eine, die sich selbst entlarvend war, die im Grunde dann auch nicht richtig durchgeführt werden konnte. Also die sture konservative Position innerhalb der Eurozone ließ sich ja nie halten. Und letztendlich verließ man sich dann auf andere, die dann gewisserweise die Drecksarbeit gemacht haben. Ich denke an Mario Draghi, auf dem alles im Grunde zurückfiel. Und Merkel hat ihm das überlassen gewisserweise, was aber dann letztendlich auch nicht geholfen hat, weil wenn man doch die AfD ins Haus bekommen hat und die deutsche Politik leidet nach wie vor unter dieser nicht durchgearbeiteten, wirklich diskursiv aufgearbeiteten Hinterlassenschaft der Eurokrise.
Willkommen zur 10. Ausgabe von Mayers Machtcafé. Ich bin Konstantin Betz und melde mich mit Dominik Mayer aus dem sommerlichen Berlin. Ich möchte Sie herzlich zur heutigen Ausgabe begrüßen, bei der es um die Machtdimensionen von internationalen Finanzströmen geht. Unser heutiger Gast ist Adam Tooze. Er ist Catherine and Shelby Cullum Davis Professor of History an der Columbia University in New York. Sein Forschungsgebiet ist die moderne Geschichte, mit einem speziellen Fokus auf deutsche Geschichte und Wirtschaftsgeschichte. In Heidelberg und England aufgewachsen, besitzt er ein tiefes Verständnis von deutscher Geschichte und aktueller Politik. In seinen letzten beiden Büchern, Crashed, How a Decade of Financial Crisis Changed the World und Shutdown, How Covid Shook the World's Economy, analysiert er die Reaktionen von Finanzmärkten, Zentralbanken und Regierungen auf die Finanz- und Covid-Krisen. Zusätzlich widmet er sich in seinem Substack-Newsletter Chartbook aktuellen politischen Themen, etwa der Ukraine-Krise und der Inflation. Außerdem podcastet er für Foreign Policy, das Magazin, und ist somit einer der klarsten Expertenstimmen in der aktuellen weltpolitischen Lage. Es gibt also niemanden Besseren, um aktuelle Themen mit uns zu diskutieren. Sei es, ob Finanzsanktionen gegen Russland wirken oder ob Zentralbanken die Macht haben, Inflation erfolgreich zu bekämpfen. Damit übergebe ich auch schon an Dominik für die Fragen. Dominik, the stage is yours.
Herzlichen Dank, Konstantin. Ja, lieber Adam, seien Sie herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns, Sie dabei zu haben. Wie immer maximal 45 Minuten. Und es gibt eigentlich nur zwei amerikanische Professoren, die momentan Europa, in Deutschland die Herzen bewegen. Adam, das sind Sie, Adam Tooze und Timothy Snyder. So, herzlich willkommen, dass Sie heute Zeit haben, auch von meiner Seite.
Gerne, gerne.
Lassen Sie uns drei Fragen komplett angehen, nämlich die Fragen Sanktionen, die Fragen Inflation und die Frage Macht und nationale Interessen. Das sind die drei Fragen, die uns Europäern und den Deutschen momentan auf den Nägeln brennen. Mal ganz einfach gefragt, Adam, Sanktionen, was sagen Sie aus Ihrer Erfahrung als Historiker, als kritischer Neuzeithistoriker, bringen Sanktionen überhaupt irgendetwas oder sind die Folgen von Sanktionen erstmal generell gesprochen eher ein Bumerang als eine gewinnende Strategie?
Ich denke, die Ergebnisse sind bestimmt bescheiden. Man sollte Sanktionen bestimmt nicht als Königsweg betrachten, Verhaltensänderungen herbeizuführen. Dazu nützen sie nicht. Wenn ein Regime mit genügend Bestimmtheit und Zielsicherheit, sagen wir mal im iranischen Fall, seine Pläne verfolgt, dann bewirken Sanktionen nicht wirklich eine Umkehr. Man kann sie als Verhandlungsmittel einbringen, man kann damit drohen, man kann und im Rahmen von diplomatischen Verhandlungen dann tatsächlich zu bestimmten Ergebnissen kommen. Aber wenn wir im russischen Fall jetzt konkret darüber nachdenken, ob man mit Sanktionen die Russen dazu zwingen kann, diesen Krieg zu beendigen, das halte ich für naiv. Wir greifen zu Sanktionen, weil die Alternativen schlechter sind. Die Alternativen sind nichts zu tun oder mit militärischen Machtmitteln einzugreifen. Und im Falle Ukraine, des russischen Angriffs auf Ukraine, waren beide diese Möglichkeiten viel weniger attraktiv als der Weg der Sanktionen. Außerdem hatten wir gedroht mit Sanktionen. Es geht auch um Glaubwürdigkeit. Wir mussten gewisserweise unsere Drohung gut machen. Und das ist, glaube ich, das Hauptanliegen. Es ging natürlich auch darum, erstmal für Chaos zu sorgen. Das hatte dann auch funktioniert in den ersten paar Wochen, vor allem der Finanzsanktionen. Und längerfristig geht es natürlich darum, gewisserweise die russischen Möglichkeiten zu beschränken. Ich denke, wir engen tatsächlich den Spielraum des militärisch-industriellen Komplexes in Russland ziemlich erheblich ein mittlerweile. Und wir werden sehen, was die mittelfristigen Konsequenzen sind für die russische Wirtschaft. Aber es wäre einfach zu viel versprochen, wenn man erwarten würde, durch dieses Mittel gewisserweise jetzt den Krieg selbst in fundamentaler Weise zu beeinflussen. Da sind, sagen wir mal, positive wirtschaftliche Aktionen, sprich Waffenlieferungen etc., viel, viel wichtiger. Selbst denke ich, hypothetisch, wenn man sich überlegt hätte zur ultimativen Waffe, nämlich zu einem Energieboykott, einem Gasboykott zu greifen, das hätte natürlich viel Schaden angerichtet auf russischer Seite. Da gibt es gar keinen Zweifel, glaube ich. Aber verhaltensverändernd, gewisserweise strategiebeeinflussend, dass selbst dieses Mittel hängt, denke ich, wäre zu viel. Erwartungen auch selbst von dieser Möglichkeit, von der wir natürlich nicht Gebrauch gemacht haben bisher, eher auf russischer Seite mittlerweile.
Ja, eine sehr spannende Frage. Wir haben ja wieder viele Zuhörer aus den verschiedenen Bundesministerien, aus dem Auswärtigen Amt und aus dem Wirtschaftsministerium, die heute zuhören. Lassen Sie uns mal das Thema Sanktionen und Energie noch mal genauer anschauen. Weil zum einen sagen Sie ganz klar, Energieboykott hilft, aber andererseits in Deutschland kommt unser Bundeswirtschaftsminister und sagt uns geht das Licht aus im Herbst, weil die Russen uns den Gashahn abdrehen. Wie würden Sie da reagieren? Was würden Sie da sagen? Wie muss man da mit Sanktionen umgehen? Was raten Sie da den deutschen Entscheidungsträgern?
Also was ich nicht verstehe an der deutschen Haltung, ist gewisserweise dieses Defensive, die Defensive, in der man sich hinein hat drängen lassen seit Februar. Was angesagt ist, ist offensichtlich das, was man mittlerweile macht, nämlich gezielt sich auf eine Rationierung vorzubereiten, auf eine Bewirtschaftung des Gases. Darauf läuft es ja hinaus letztendlich. Und was ich nicht verstehe, ist, warum man nicht von ganz vornherein gesagt hat, ja, das kommt und das muss jetzt gemacht werden und schaut uns zu, wie wir das machen. Das ist sehr schwierig. Wir sind ein Anschauungsbeispiel für den Rest Europas, aber wir machen das. Und stattdessen hat man sich auf gewisse Weise diese negative Position kapriziert, indem man sagt, nee, das können wir nicht machen, ist zu schwierig, nee, frag bitte nicht danach. Und letztendlich muss man sich doch darauf vorbereiten, weil von russischer Seite aus dann die Aktion kommt. Das ist also die taktische Frage, wo ich einfach nicht durchblicke, warum die Koalition nicht anders reagiert hat. Aber im Grunde ist man ja mittlerweile so weit, dass man tatsächlich gewisserweise die politischen Mittel zu diesen Mitteln greift. Und es muss jetzt konkret darum gehen, sich darauf vorzubereiten, dass nicht genügend, also nicht das übliche, die übliche Gasmenge zur Verfügung steht. Und dann muss man sich natürlich sehr hart dann überlegen, okay, wo kriegen wir den nötigen Strom her? Welche Industriezweige müssen vorübergehend zumindest stillgelegt werden? Das ist im Grunde nicht anders als die Corona-Problematik der vorübergehenden zeitweiligen Stilllegung bestimmter Industriesektoren. Nun hat man das in Deutschland nicht besonders aktiv gemacht. Selbst zu Corona-Zeiten lief die deutsche Industrie ja zu großen Teil weiter. Aber in weiten Teilen Europas kam es ja zum kompletten Stillstand der Produktion. Und da gibt es Mittel. Es gibt Mittel, mit denen man die Firmen dann unterstützen kann und natürlich vor allem die Arbeitnehmerschaft. Das muss kein Grund zur Panik sein. Und das ist gewisserweise die andere Seite der Münze. Das ist von Interessenseite her, vor allem aus der Industrie. Und der Chef des BASF hat ja in recht zynischer Weise mit meiner Meinung nach zugegeben, dass er bewusst Panikstimmung gemacht hat, um gewisserweise gegenzusteuern, gegen seine Interpretation der öffentlichen Meinung. Er hat also ganz dezidiert gesagt, nee, das geht nicht. Und das ist keine vertretbare Position. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie es machbar gemacht wird. Und mittlerweile sind wir an diesem Punkt. Und die Diskussionen werden, sollte es mit dem Krieg weitergehen, was zu erwarten ist, und sollten die Spannungen noch weiter steigen, wird man konkreter und im Detail darüber nachdenken müssen, was abgedreht wird. Und zu allerletzt natürlich die Haushalte, zu allerletzt die Grundversorgung mit Strom und Gas für die Wärme. Aber natürlich müssen industrielle Konsumenten unter diesen Umständen rationiert werden. Und das ist, ich meine, das ist in reichen Ländern der Welt unüblich, aber wenn Sie in die Schwellenländer der Welt gehen, ich rede mit Ihnen aus den Bahamas, wo der Strom ständig ausfällt, und da wird einfach bewirtschaftet. Also nicht alle Nutzer werden wieder angeschlossen oder eben nur phasenweise. Und das hat natürlich wirtschaftliche Kosten. Aber mittlerweile hat man ja keine Alternative, weil die Entscheidung mittlerweile ja von Moskau getroffen worden ist und nicht von europäischer Seite. Das ist also, glaube ich, der Rahmen, in dem das mittlerweile diskutiert werden muss. Es geht nicht mehr um Hypothesen und konterfaktische Szenarien, sondern um die konkrete Realität, dass wir wohl tatsächlich mit weniger Gas, Europa mit weniger Gas auskommen muss ab dem Herbst und über den Winter. Was ja an sich auch nicht schlecht ist. Das ist ja eine Übung für die Energiewende. Wir können ja mit Russland anfangen. Und wenn das bedeutet, dass man vorübergehend Kohlekraftwerke wieder einschalten muss, dann ist das natürlich fürchterlich. Aber ja, besser als nichts. Für die Grundversorgung muss gesichert werden mit allen nötigen Mitteln.
Ich würde mich da einklinken. Sie haben sehr gut beschrieben, wie die Debatte in Deutschland läuft. Und ich bin da auch voll bei Ihnen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, damals, als es um Nord Stream 2 geht, habe ich gelesen, unter anderem von Theo Sommer, eigentlich ist Nord Stream 2 eine super Sache, weil dadurch sitzen wir am längeren Hebel gegenüber Russland. Und wir reden immer darum, ob wir uns das leisten können. Was mir ein bisschen fehlt in der Debatte ist, wie können wir einschätzen, was auf der russischen Seite die Verluste sind? Woher wissen wir, ob wir am längeren Hebel sitzen oder Putin am längeren Hebel sitzt? Wir reden darüber, ob wir einen Gas- und Ölboykott haben wollen. Jetzt dreht er vielleicht das Gas ab. Wie können wir da uns anschauen, wer denn da mehr Macht hat, ökonomisch und geopolitisch?
Also für ökonomisch gesehen ist ja Gas zweitrangig für Russland. Was wirklich wichtig ist, ist Öl. Damit verdienen sie viel mehr Geld und dafür haben sie auch Kundschaft gefunden. Das ist ja viel flexibler, das muss ja nicht über Pipelines laufen, das wird dann verschifft. Und in europäischen Schiffen, übrigens in griechischen vor allem, was ja auch von der EU dann erlaubt worden ist, den Russen mit griechischen Schiffen ihr Öl in die weite Welt zu verkaufen. Und sie finden dafür auch in Asien Abnehmer. Und selbst mit einem Abschlag angesichts der höheren Ölpreise verdienen sie eine goldene Nase damit. Ihre Einkünfte aus Energieexporte sind ja gestiegen in diesem Jahr. Trotz der Abschläge, die sie in Kauf nehmen müssen. Das ist also für Russland entscheidend, ist Öl weniger als Gas. Es entstehen natürlich für Gazprom und für das Versorgungssystem auch logistische Probleme, wenn sie nicht mehr liefern, aber das ist zweitrangig. Und entscheidend ist natürlich, dass die Einsätze für Russland viel höher sind. In Deutschland macht man sich darüber Sorgen, ob jetzt, was weiß ich, die Stromversorgung ausfällt oder einige hunderttausend Arbeitsplätze verloren gehen könnten, womöglich auch für immer verloren gehen könnten. Man macht sich über einen Bruttosozialproduktverlust von, ja, man streitet darüber, sind es 3% oder 0,5% oder 6% oder 7%. Darüber streitet man sich. Und es ist natürlich selbstverständlich, dass man sich darüber streitet, weil das erhebliche Kosten sind. Aber für Putin geht's ja um Existenzielles mittlerweile. Er muss ja in irgendeiner Form irgendetwas, das er einen Sieg nennen kann, erringen in dieser Situation. Und das heißt also, die Frage der Hebelwirkung muss gedacht werden in Kombination mit der Frage der Einsätze. Und das Problem ist, es kann sein, dass wir eventuell an einem längeren Hebel sitzen, aber wir unsere Bereitschaft, Kosten auf uns zu nehmen im Westen, ist so viel geringer als in Russland. Und das ist das wirklich Entscheidende an dieser ganzen Debatte. Also wenn man wirklich, die übliche Phrase in Deutschland ist ja, dass man nicht zu Sanktionen greifen sollte, die Deutschland mehr Schaden zufügen als Russland. Das ist die Sprache eines Landes, das sich nicht im Kriegszustand befindet. Wenn man sich im Kriegszustand befindet, dann ist es aus einem egal, wie viele Kosten man selbst auf sich nimmt. Es geht darum, dem Feind Schäden zuzufügen. Und das ist eben nicht gegeben und aus guten Gründen nicht. Deutschland ist keine kriegsführende Partei in dieser Auseinandersetzung. Und das ist letztendlich das Entscheidende in dieser Situation, denke ich. Ja,
vielen Dank. Sie haben ja schon gesagt, dass die NATO ja sehr genau aufpasst, dass da kein Kriegsgrund für Putin und die Russen gegeben werden. Aber ist doch vielleicht ganz spannend, wie sieht denn die Rolle von China Es ist ja sozusagen eine Sanktionspolitik auf der einen Seite, aber eine strategische China-Politik auf der anderen Seite, die die Russen machen, die natürlich auch andere Möglichkeiten eröffnete, Wirtschaftspolitik mit Blick auf den asiatischen Kontinent ganz anders zu betreiben.
Ja, allerdings. Ich meine, die Russen betreiben das schon seit 2013, 14, also mit dem Krim-Konflikt 14 begann das. Moskau näherte sich sehr schnell Beijing an in diesem Moment und man überlegte sich, was natürlich auch ein langfristiges strategisches Kalkül für die Russen ist, endlich genügend Pipelines Richtung Osten zu bauen. Das ist ja, man staunt ja gerade, wenn man das Netz der russischen Pipelines sieht. Die laufen ja alle vom Ural im Grunde nach Westen. Und Sibirien ist gar nicht richtig angeschlossen, selbst für die eigene Versorgung nicht. Es ist unglaublich, wie viele Großstädte in Russland keine eigene Gasversorgung haben. Das muss alles gebaut werden und das nahm man nach 2014 auch in Angriff. Ist natürlich eine langwierige Sache, sehr kostspielig und mit den Chinesen ist nicht zu spaßen. Ich meine, das mit ihnen einen Handel zu betreiben, das wissen die westlichen Länder auch aus eigener Erfahrung, ist eine schwerwiegende Sache und man muss sehen, dass man nicht als Verlierer dann letztendlich dasteht. Und das ist auch den Russen aufgegangen. Und ich denke, eines der für sie am deprimierendsten Aussichten in der gegenwärtigen Situation ist, dass sie in eine zunehmende Abhängigkeit geraten zu China. Ich meine, längerfristig ist es ja nicht besonders attraktiv für Russland als Rohstoff- und Energielieferant des großen Beijinger Regimes dazustehen. Das ist ja nicht eine. Mittlerweile zurzeit haben sie ja noch ein höheres Bruttosozialprodukt pro Kopf als China, aber längerfristig ist das natürlich für sie keine besonders attraktive Aussicht. Die Frage ist natürlich, wie das aus Beijinger Perspektive aussieht. Und die haben sich diese Partnerschaft wohl auch ganz anders vorgestellt als das, was jetzt sich ergeben hat in den letzten Monaten. Sie haben wohl vermutet, dass Russland ein starker Partner ist. Auch ein berechenbarer Partner mit erheblichen Mitteln, die Russland einbringt in die Partnerschaft. Vor allem natürlich die nukleare Abschreckung, das Militärpotenzial und eben auch diese Rohstoffe und Energiequellen. Und auf einmal ist Beijing mit der Realität konfrontiert, dass sie es mit einem sehr unberechenbaren, aggressiven und vor allem letztendlich ineffektiven Partner zu tun haben, dass die gesamte die Aufmerksamkeit und die Gegnerschaft des Westens auf sich gezogen hat in einer ganz radikalen Form. Und das, ich meine, im Grunde muss man wohl sagen, dass das, und das ist ja auch die Position der Amerikaner, die Amerikaner sehen diese Allianz kommen, das ist für sie ja ein Albtraum, schon immer in der geopolitischen Weitsicht der Amerikaner, bis auf die 40er Jahre zurück, ist ja ein wie sagt man das auf Deutsch, Eurasian, also ein Block, das aus Russland und China, und damals dachte man natürlich das Dritte Reich dazu, besteht die existenzielle Bedrohung für die Vereinigten Staaten. Im Grunde die einzige, die wirklich entstehen kann in der Welt, weil sie mehrere Ozeane betrifft und wirklich weitgreifend ist. Und jetzt hat Putin und vor allem eben der Widerstand der Ukraine Amerika die Gelegenheit geboten, Russlands Militärmacht in ganz wesentlicher Form zu schwächen. Das war nicht der Plan der Amerikaner. Im Gegenteil, Bidens Ansatz war ja zunächst, die Russen zu lösen von China. Aber jetzt, wo sich diese Gelegenheit bietet, wäre es für sie, ich denke, so wird es wohl auch im Pentagon Russland auszuschalten, im Grunde als konventioneller Gegenspieler. Und das wird Beijing vermutlich auch so sehen. Dass sie gewisserweise hier ein Mächtepotenzial, das wird jetzt abgenutzt, buchstäblich von Tag zu Tag. Und mit ganz absichtlichem Intentionalität seitens der Amerikaner. Und Sie sprachen vorhin von dem Anliegen, gewisserweise einen Casus Belli zu vermeiden. Ich meine, wenn Russland ein Interesse hätte daran, dann könnten sie natürlich aus der gegenwärtigen Situation durchaus einen Casus Belli ableiten. Aber das ist offensichtlich nicht im Interesse Moskaus im Moment.
Ja, ich denke, das ist eindeutig der Fall. Das würden wir auch alle so sehen. Herzlichen Dank. Und die letzte Frage zu den Sanktionen. Schauen wir uns mal den Wechselkurs des Rubel an. Der ist ja erstmal gestürzt und heute ist der Rubel ja noch stärker als früher. Was heißt das auch für Sanktionspolitik, für Wirtschaftspolitik, derartige Aktivitäten zu starten? wenn man am Schluss genau das Gegenteil erreicht, was man eigentlich erreichen wollte.
Aber der hohe Kurs des Rubels ist ja eine total künstliche Sache. Das ist ja der Effekt einer absolut massiven, kriegswirtschaftlich ähnlichen Beschränkung des Handels mit dem Rubel. Also wenn es möglich wäre für ausländische Investoren in Russland, und aber man vermutet auch für viele Russen, im freien Handel Rubel gegen Dollar oder Euro einzutauschen, dann würde der Kurs ganz schnell fallen. Was die Russen gemacht haben, ist das, was man erwarten würde unter solchen Umständen, ist, dass sie eine kriegswirtschaftliches Management des Finanzsystems eingeführt haben. Und außerdem verdienen sie sich natürlich dumm und dämlich mit den Energieexporten. Und der Import ist gefallen, sodass sie im Moment einen riesen Handelsüberschuss haben, größer als jemals zuvor. Was die Wirtschaft schwächt, also weil die Importe, das ist ja auch etwas, das man nicht oft genug auf Deutsch wiederholen kann, dass Importe ja eigentlich das Gute sind. Die Exporte sind ja Sachen, die man ans Ausland vergibt. Und man tut es ja eigentlich in der Erwartung, dass man sie eintauscht gegen gute Dinge aus dem Ausland, Importe also. Und in Russland leidet geradezu im Moment darunter, einen riesen Außenhandelsüberschuss zu haben. Aber ein Gebiet, wo sich dann das auszahlt, ist natürlich in der Stärke der Währung. Aber alle Exporte Russlands außer Energieexporten leiden natürlich darunter. Das ist das bekannte Dutch Disease, also die Situation, in der ein Land gewisserweise ein sehr, sehr marktgängiges Produkt exportiert. Das hat die Wirkung, dass der Kurs steigt und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit von anderen Exporten eingeschränkt ist. Das heißt also, im Grunde leidet Russland im Moment unter einem doppelten Druck. Das heißt, die importabhängigen Sektoren bekommen nicht an das nötige Zeug und die Exportsektoren außerhalb des Energiesektors verlieren an Wettbewerbsfähigkeit aufgrund diesen hohen Kurses. Aber von dem Kurs selbst sollte man nicht so viel ableiten. Das ist ein Effekt dieses Managements. Und das war ja auch nicht anders zu erwarten. Die Russen sind ja hochkompetent in diesem Bereich und haben dann ganz schnell reagiert, sobald es klar war, dass die Währungsreserven unter Sanktionen fallen würden, was natürlich ein Riesenschock war zunächst. Aber beim Geld geht es ja letztendlich um Buchhaltung und Recht und nicht um reale Ressourcen. Und da ist die Beschränkung des Imports im Grunde der große Erfolg der Sanktionen bisher.
Ja, herzlichen Dank. Das war eine klare Aussage am Schluss. Vielleicht sollten wir diesen Punkt jetzt nutzen, um zu sagen, wir schauen von den Sanktionen mal auf das Thema Inflation. Die Amerikaner und die Deutschen und die Europäer sind ungefähr bei 8% Inflation. Wo sehen Sie die Ursachen der Inflation, die wir gerade haben? Ist es alles auf den Ukraine-Krieg zurückzuführen oder sind es viel langfristigere Folgen, die möglicherweise erst durch den Konflikt in der Ukraine hochgekommen sind?
Ich meine, Ukraine-Krieg oder der russische Angriff auf die Ukraine verkompliziert die Situation und verschlechtert die inflationäre Lage, weil dadurch in den Warenmärkten und den Energiemärkten noch mehr Druck erzeugt wird. Aber das ist höchstens ein Anteil, sagen wir mal, hochgerechnet ein Viertel des inflationären Drucks kommt aus diesem Bereich. Und ich übertreibe damit etwas. Also es könnte gut sein, dass es weniger sind als, sagen wir mal, 20-15%, den man unmittelbar dem Ukraine-Krieg zurechnen kann. Denn es ist ja sehr vermittelt. Also es wirkt auf die Lebensmittelmärkte und auf die Energiemärkte. Und die müssen natürlich dann durch das komplexe Liefernetz und da kommen unzählige Aufschläge dazu im Handel und in der Verarbeitung. Das heißt also, der eigentliche inflationäre Druck kommt aus drei Quellen weltweit, vor allem in Lateinamerika, Nordamerika, Europa. Das eine ist der Energiemarkt, der ja schon letztes Jahr in Unordnung geraten ist, gerade auch in Europa, im Gasbereich. Dann der zweite Aspekt ist die Lieferketten insgesamt, also die Unordnung, die entstanden ist durch die schlagartige Runterfahren der Weltwirtschaft 2020 und dann den Neustart 2021. Die Weltwirtschaft erlebte 2021 den schnellsten Wachstum seit 50 Jahren. Und das erzeugte natürlich Druck im gesamten Lieferkettensystem. Und der dritte Aspekt ist die Nachfrageseite. Das ist also der Komplex, sagen wir mal, Wirtschaftspolitik, Fiskalpolitik, die Subventionen, die bezahlt worden sind während der Corona-Krise, aber eben auch das aufgesparte Vermögen der Haushalte, die 2020 weniger ausgegeben haben und die jetzt auf den Markt stoßen und vor allem in Amerika auf den Warenmarkt, also nicht den Markt für Dienstleistungen, sondern den Warenmarkt. Und da ist es eng geworden. Das potenziert dann die Lieferkettenprobleme. Also diese drei Faktoren, die Weltbank hat also gewisserweise eine Gesamtrechnung aufgestellt für alle entwickelten Länder. Und es sind im Grunde ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Nachfrage, Energie und Lieferkettenprobleme. Bei den Europäern ist der Nachdruck mehr auf Energie- und Lebensmittelprobleme. Da ist der Anteil etwas höher. In Amerika ist es mittlerweile relativ ausgeglichen zwischen diesen drei Bereichen. Und vor allem sieht man in Amerika auch ein Ansteigen der Preise für Dienstleistungen, die natürlich den allergrößten Teil der modernen Wirtschaft ausmachen. Während in Europa nach wie vor die Hochdruckbereiche die Warenmärkte sind. Also etwas Nuancen im Unterschied zwischen Europa und Amerika. Aber das ist im Grunde das Bild. Und all das geht bestimmt zurück auf Tendenzen, die sich im letzten Halbjahr 21 bemerkbar gemacht haben. Und recht schlagartig. Also im Sommer 21 war noch nicht klar, nicht wirklich klar, wie die Tendenz sich entwickeln würde. Es gab natürlich einige Stimmen, die gewarnt haben, aber der Konsens war nicht, dass wir es im Herbst mit einer solchen Welle zu tun haben würden. Ich gehöre nach wie vor zur Meinung, dass das auch vorübergehend sein wird und dass wir nächstes Jahr mit einem wesentlich langsamen Inflationstempo zu tun haben werden und ab 24 vermutlich mit einer Normalisierung zwischen 2-3%.
Vielen, vielen Dank, Adam. Jetzt habe ich wieder Konstantin.
Ja, ich wollte mich da dann gleich anschließen. Das haben Sie jetzt vielleicht schon so ein bisschen beantwortet, aber die Frage, die sich für mich jetzt stellt, ist, was ist denn jetzt, wer hat die politische Verantwortung, gegen die Inflation vorzugehen? Die Zentralbanken haben jetzt in ihrer Erklärung eigentlich keine Rolle gespielt. Sind die in der Pflicht, die Zinsen jetzt anzuheben, was sie ja begonnen haben? Müssen Regierungen in irgendeiner Form gegensteuern auf der Nachfrageseite? Sollten wir Austeritätspolitik wieder einführen? Das hat ja in der Finanzkrise nicht so gut geklappt. Oder löst sich das Problem bald von selbst, weil das alles vorübergehende Probleme sind und die Supply Chains werden sich von selbst wieder normalisieren?
Ja, ich denke, man sollte nicht davon ausgehen, dass es gewisserweise auch in dem Rahmen der Möglichkeiten der Politik liegt, jetzt unmittelbar auf dieses Problem unmittelbar zu lösen. Ich meine, diese Inflation ist nicht derart, dass man sie ohne weiteres mit Politik lösen kann. Es ist unter anderem eine Kaufkraftverschiebung zwischen den Produzenten von Energie und anderen Waren und ihren Konsumenten. Und das spiegelt sich bei uns in unserer Bilanz und in anderen Teilen der Welt sieht es ganz anders aus. Aber im Rahmen der Möglichkeiten ist es klar, dass zuallererst die Zentralbanken gefragt sind. In der gewisser Weise Zuteilung der wirtschaftspolitischen Aufgaben gehört der inflationäre Bereich bestimmt zu Zentralbanken. Wie viel sie bewirken können, ist eine andere Frage. Denn wenn, sagen wir mal, Hälfte bis zwei Drittel der Inflation im Grunde auf Kostenfaktoren zurückgehen, also diese Lieferketten, dann ist natürlich mit Zinsen zunächst nicht so sehr viel zu machen. Was man machen kann damit, ist Nachfrage zu drosseln. Aber wenn man das ausbuchstabiert wird, ist das ganz unappetitlich, weil es darum geht, um dieses berühmt-berüchtigte Demand Destruction, also die bewusste Unterdrückung der Nachfrage in der Wirtschaft, um inflationären Druck abzumildern. Und dazu will sich ehrlich gesagt weder die Fed noch die EZB im Moment bekennen. Das gehört nicht mehr zum guten Ton in der Wirtschaftspolitik, aber darum geht's. Vor allem geht es ihnen darum, die sogenannten inflationären Erwartungen zu verankern. Das ist wichtig, weil wenn der inflationäre Prozess in den Erwartungen der Firmen und der Gewerkschaften und der Arbeitnehmer sich verpflanzt, tief eingräbt, dann wird die Inflation zu einem Selbstläufer. Und dafür gibt es bisher in Europa vor allem ganz wenig Evidenz, also gar sehr wenig Anzeichen, dass, dass die inflationären Erwartungen sich wirklich erheblich verschoben haben. Vor allem sieht man das bei den Reallöhnen, die ja nachhinken. Also die Löhne hinken ja nach. Also wenn wir es mit einer Situation zu tun hätten, in denen die Löhne der Inflation vorweglaufen würden, dann könnte man ja ohne weiteres sagen, okay, wir haben hier es mit einem Lohnpreisspirale zu tun, aber das ist bisher noch nicht der Fall, in keiner Weise. Aber das wäre die Rolle der Zentralbank, gewisserweise diese Erwartungen zu verankern. Was kann die übliche Politik machen? Ja, es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten. Man kann Nachfrage drosseln durch eine Fiskalpolitik, die austeritär ist. Und ohne dass man es in dieser Weise so benennt, ist ja die Tatsache, dass in Amerika vor allem im Moment die fiskalpolitische Impulse alle negativ gesetzt sind. Nicht weil gedrosselt wird, sondern einfach nur, weil der Schub, der 21 nochmal geliefert worden ist, jetzt aufhört. Und dadurch entsteht netto ein negativer Effekt. Also die Fiskalpolitik trägt so bereits im Moment zur Stabilisierung bei. Und bei einer sehr guten Arbeitsmarktlage in Amerika ist es durchaus auch angebracht, in diesem Moment die Fiskalpolitik so einzustellen. Das andere Mittel ist gewisserweise mit den in den Bereichen, wo Preisregulierung bereits existiert, nachzuhelfen und weitere Preisschübe zu vermeiden. Das ist vor allem in der Energiepolitik wohl relevant. Und dann geht es natürlich darum, soziale Härten abzufedern. Und das ist ja im Grunde das Entscheidende an der inflationären Situation im Moment, dass die Reallöhne fallen und dass vor allem für Haushalte mit minderem Einkommen dadurch wirkliche Härten entstehen. Und die sollte man möglichst ausgleichen. Wenn das bedeutet, dass die Staatsausgaben steigen, dann kann man das entweder gelassen entgegensehen, weil die Summen nicht sehr groß sind, oder man konterkariert, indem man am oberen Ende der Einkommenspyramide dann etwas wegnimmt. Was man möglichst vermeiden sollte, sind flächendeckende Subventionen. Also ich denke jetzt gerade an die Verbilligung des Sprits zum Beispiel, was wirklich eine nicht besonders zielorientierte und zweckmäßige Wirtschaftspolitik ist. Denn dadurch facht man die Nachfrage an, man subventioniert Haushalte mit höheren Einkommen. Das hat wenig Sinn, ehrlich gesagt. Das ist natürlich politisch attraktiv für die Regierung, aber das ist eben keine Lösung für das Problem. Die Lösung besteht wirklich darin, Geduld zu haben, keine Panik zu machen, eine Stabilisierung der Geldpolitik einzuleiten, warum nicht, und vor allem kurzfristig auf die sozialen Härten zu schauen, um die möglichst auszugleichen.
Herzlichen Dank, das ist ein ganz klarer, wichtiger Punkt, da können wir, glaube ich, einiges davon mitnehmen. Ich hoffe, dass auch einige gut zugehört haben, was Sie gerade gesagt haben, Adam. Ganz wirklich wichtige Punkte. Aber nochmal eine ganze Frage. Wie würden Sie eine Zentralbank, wie die Europäische Zentralbank, politisch unter Druck setzen, um diesen Weg gehen zu können? Weil natürlich, da gibt es unterschiedliche Interessen in einer Europäischen Zentralbank. Die amerikanische Federal Reserve Bank ist ja nur auf ein Land konzentriert, aber die EZB in Deutschland, in Europa muss ja Deutschland und 27 Staaten mit berücksichtigen. Was würden Sie da als Rat uns mitgeben?
Ich denke, vor allem in Deutschland gibt es eine große Verantwortung aller Influencer im weiteren Sinne, aller Medienmacher, sich in vernünftiger und kühler Weise mit dem Problem der Inflation auseinanderzusetzen. Und wir wissen, dass vor allem Isabel Schnabel ja von den deutschen Medien zum Teil ganz massiv unter Druck gesetzt worden ist. Und das ist ein Versagen, ehrlich gesagt, des Mediensystems. Man redet gern über Populismus, man redet gern über eine postfaktische Politik und denunziert das, wenn das von rechts oder von links kommt oder bei den Amerikanern zu beobachten ist. Man schaut, wenn ich ehrlich sein muss, viel zu wenig auf den üblichen Populismus in Sachen Geldpolitik und Inflationspanikmache, das eigentlich zum Gang und Gäbe ist in Deutschland, auch in letzter Zeit. Und da wirklich eine vernünftige Rede zu halten, eine, die sich auch misst an den Maßstäben anderer Länder, die sich nicht gewisserweise irgendwelche Sonderrechte einklagt, sondern die, das und ehrlich gesagt, je weniger man aus Deutschland Deutschland zu diesem Thema hört, desto besser. Das wäre mein Urteil, weil man da gewisserweise vorbelastet ist. Und das hilft der Debatte nicht in Europa. Ich will damit niemand gewisserweise den Mund verbieten, aber es ist immer wieder enttäuschend, wie plump und wenig überlegt und mit dieses Thema angesprochen wird in den deutschen Medien. Und von der Boulevardpresse bis hin zu besseren Adressen in der deutschen Medienwelt.
Ganz klarer Kommentar. Ich denke, das wird sicherlich Diskussionen auslösen, was Sie gerade gesagt haben. Aber das ist eine wunderbare Überleitung, Edin, dass wir noch mal zum letzten Thema kommen in den letzten Minuten. Und zwar, das ist ja diese Frage von Popularisierung, die Frage von strategischer Positionierung ist ja auch oft eine Machtfrage. Und Meyers Machtcafé ist auch angetreten, um das Thema Macht, wo die Deutschen immer noch sehr viele Schwierigkeiten haben, zu entmystifizieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Deswegen als Amerikaner, der ja ein anderes und ein sehr viel positiveres Verhältnis zur Macht hat, die entscheidende Frage in den Punkt. Ich denke, der defensive Kurs der Deutschen, den Sie, Edin, beschrieben haben, liegt ja daran, dass die Deutschen mit Macht sehr schlecht umgehen können und damit auch ihre nationalen Interessen nicht definieren könnten. Sehen Sie das auch so oder haben Sie ein anderes Verständnis, warum die Herausforderung so groß sein kann?
Ich meine, erstmal zur Klarifizierung. Ich bin bestimmt kein Amerikaner, betrachte das amerikanische Verhältnis zur Macht etwas mehr als distanziert, eher skeptisch und betrachte mich eher als Wessi im Exil, ehrlich gesagt. staatenlos, mit dem falschen Pass ausgerüstet, aber als Wessi im Exil. Vor einigen Jahrzehnten hätte ich vermutlich einen deutschen Pass beanspruchen können und habe die Gelegenheit verpasst und werde das mein lebenslang bereuen. Ich habe deshalb eine tiefe Sympathie im Grunde für die Position der Bundesregierung. Was ich nicht verstehe, ist, warum man sich durch dieses defensive Verhalten in die Position hat drängen lassen, der Negativität. Ich meine, zurückhaltend im Umgang mit dieser Krise umzugehen, halte ich für das Gebot der Vernünftigkeit. Ich habe ja auch versucht, zum Beispiel in einem Aufsatz für die New Statesman Habermas' Position für die englisch sprechende Welt, meiner Meinung nach einfach richtig darzustellen. Was hat Herr Habermas gesagt und warum hat er es gesagt? Das war mein Anliegen. Und ein Kollege, auf den Sie vorhin verwiesen haben, hat ja neulich für sich beansprucht, auf Habermas in den Seiten einer deutschen Zeitung zu reagieren. Und mir ging es vor allem darum, gewisserweise die Position dieser Leitfigur der deutschen Politik erstmal verständlich zu machen für die äußere Welt. Meine Kritik ist taktisch. Meine Kritik ist, dass ich nicht verstehe, warum man nicht gesagt hat, ja, wir machen das. Wir steigen aus. Wir drosseln die russischen Importe. Ja, wir tun das. Nur wenn ihr so leichtfertig darüber redet, dass wir jetzt tun sollen, dann versteht ihr vermutlich nicht, wie schwierig es ist. Lasst es uns also vorführen und gemeinsam auf gewisser Weise explorativ auf Entdeckungsfahrt gehen. Wie löst man sich aus dieser Abhängigkeit? Das ist natürlich die Forderung der Stunde. Da gibt es keinen Meinungsunterschied geben. Es ist aus sicherheitspolitischen Gründen, aus Gründen der Klimapolitik geboten, dass man sich aus dieser Abhängigkeit löst. Also packen wir das Problem an. Und zwar machen wir das demonstrativ, ein bisschen wie Habeck angefangen hat mit seinen Quartalsprogrammen. Lass uns doch ein wöchentliches Programm auflegen für das Lösen der Abhängigkeit von Russland. Und dann kann man vorführen, wie verdammt schwierig es vermutlich sein wird, das zu tun und welche Trade-offs, welche sehr schwierigen Entscheidungen dann getroffen werden, so, gerade um gewisserweise die Leichtfertigkeit des Diskurses über dieses Problem auf die Probe zu stellen und aber umgekehrt auch gewisserweise die Panikmache, die sagt, nee, wir tun nichts, weil das nicht geht und das ist das Ende der Welt, wenn wir damit anfangen. Auch das muss man natürlich, da muss man gegenarbeiten. Und ob das mit der Machtfrage, ich will nicht verneinen, dass Sie vollkommen recht haben, dass diese Machtfrage natürlich für Deutschland schwierig ist. Ich weiß nur nicht, ob es in diesem Moment wirklich das Problem war. Ich denke, es Es ist wirklich ein schwieriges praktisches Regierungsproblem, sich irgendwie jetzt zu lösen. Niemand hat es bisher versucht oder gemacht. Und man hat sich wirklich meiner Meinung nach in taktisch und diskursiv und vom Narrativ her wirklich in eine Sackgasse verrannt. Und ich freue mich sehr, jetzt zu sehen, dass man ernst macht mit diesen Schritten. Das ist der Weg, den ich mir vor 2 oder 3 Monaten gewünscht hätte. Genau das, was Habeck und sein Ministerium jetzt machen. Ein Programm mit allem drum und dran und mit gewisser Weise eine ständige Auseinandersetzung mit dem praktischen Problem. Mit Macht, ich meine, was ist das deutsche Machtproblem? Ich meine, es ist ja natürlich auch eine Frage, wo man hinschaut, wo Deutschland gewisserweise Macht ausübt und wie es tut. Es ist bestimmt da, dass man in Sachen Hard Power, das heißt also klassische Sicherheitspolitik, wirklich einen Eigenweg sich entschlossen hat seit den 90er Jahren. Das hat ja auch mit der Tradition der Bundesrepublik sehr wenig zu tun. Wenn Sie die Bundesrepublik 80er Jahre sich ansehen, das ist ja eine ganz klassische Militärmacht. Bundeswehr, was 500.000 Mann, Panzerdivisionen, 1,5 Millionen Mann, Kriegsstärke. Das sieht aus wie das Kaiserreich, ehrlich gesagt. Wehrdienst, Zivildienst eher marginal. Sicherlich in den 70er Jahren ist das im Grunde ein ganz klassisches Modell. Wenn sich etwas verändert hat, dann in den 90er Jahren, seit dem Ende des Kalten Krieges. Und ich meine, man kann einfach sagen, dieses Machtkalkül ist nicht aufgegangen. Aber in anderen Dimensionen der Wirtschaftspolitik, sagen wir mal, in der Eurozone, kann man nicht sagen, dass Deutschland zimperlich mit seiner Macht umgegangen ist. Man kann fragen, ob wirklich ein strategisches Kalkül dahinter stand. Ob man bereit war, gewisserweise großzügig mit der Macht umzugehen. Aber was ich Deutschland vorwerfen würde in diesen Bereichen, ist nicht mangelnde Machtübung, sondern die kleinliche Machtausübung, also kleinkarierte Machtausübung. Und vor allem auch eine, die sich selbst entlarvend war, die im Grunde dann auch nicht richtig durchgeführt werden konnte. Also die sture konservative Position innerhalb der Eurozone ließ sich ja nie halten. Und letztendlich verließ man sich dann auf andere, die dann gewisserweise die Drecksarbeit gemacht haben. Ich denke an Mario Draghi, auf dem alles im Grunde zurückfiel. Und Merkel hat ihm das überlassen gewisserweise, was aber dann letztendlich auch nicht geholfen hat, weil man doch die AfD ins Haus bekommen hat und die deutsche Politik leidet nach wie vor gewisserweise unter dieser nicht durchgearbeiteten, wirklich diskursiv aufgearbeiteten Hinterlassenschaft der Eurokrise. Aber also das wäre meine etwas einfach nur vielleicht andere Sicht dieses Machtproblems.
Herzlichen Dank, Alan. Kleinkariert, das heißt aber für mich, dass Sie den Führungsanspruch, den Deutschland eigentlich haben sollte, Europa, damit schon etwas in Frage stellen.
Also die Führungsrolle ist einfach da. Die Frage ist, ob man sie ausfüllt oder nicht. Das ist das. Mein Vorwurf ist eher, dass de facto natürlich eine Führungsrolle für Deutschland besteht. Und man sieht den Unterschied. In 2020 hat es zwar 2 Monate gedauert, aber im Mai 2020 stellt sich Merkel hinter Next Gen EU und auf einmal geht's. Und Europa kommt einigermaßen heil durch diese Krise. Und so sieht das aus, wenn Deutschland gewisserweise auf Augenhöhe mit der Zeit, wie es im Programm der Grünen stand, auf Augenhöhe mit der Zeit gewisserweise seine einfach strukturell gegebene Führungsrolle innerhalb der EU auch ausübt. Das Problem ist, wenn das ist gerade die Probleme entstehen, wenn das nicht passiert. Und wenn von deutscher Seite gewisserweise nur ein Veto kommt und nicht gewisserweise ein konstruktives, alternatives Programm, das auch machbar ist und für die anderen Länder Europas akzeptabel ist. Denn Deutschlands Führungsanspruch in Europa ist ja absolut relativ. Es ist ja keine wirklich dominante Position. Deutschland ist etwas größer und etwas wichtiger als Frankreich. Und mehr nicht. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und das heißt also, die Regierung der Bundesrepublik ist nicht falsch, wenn sie denkt, also dass sie andere mittragen muss. Und das ist das, was zum Teil wirklich gefehlt hat.
Danke. Ich will aber trotzdem eine letzte Frage stellen und dann herzlich schon mal Danke sagen, weil Sie haben natürlich die Diskussion Habermas, Snyder und über Habermas in Deutschland ja schon kurz erwähnt. Sie haben auch ganz klar gesagt, aus meiner Sicht, dass diese universelle Diskursethik auch zu Grenzen kommt und Grenzen hat. Sie haben ganz klar ein klares Eingreifen, aktives Eingreifen, gerade in der Wirtschaftspolitik schon vor einigen Monaten angemahnt. Wo würden Sie sich ganz kurz verorten? Weil es ganz spannend ist, dass wir damit auch ein bisschen unsere Zuhörer noch ein letztes Bonmot von Ihnen geben. Wie würden sich in der Diskussion um Habermas selbst sehen? Wo würden Sie sich selbst verorten?
Ich gehöre einfach zu denen, die staunen darüber, wie Habermas missverstanden werden kann, ehrlich gesagt. Er befürwortet ja Waffenlieferungen. Full stop. Ich meine, er bestreitet ja gar nicht die Notwendigkeit von Waffenlieferungen. Was er versucht, ist gewisserweise eine Meta-Analyse des Diskursstiles und der Zwänge, die dadurch erzeugt werden. Und ich meine, man kann dem zustimmen oder nicht. Und Snyder will seine Charakterisierung der ukrainischen Politik nicht stehen lassen, weil Snyder natürlich da ein großes Interesse hat gewisserweise an der Charakterisierung der ukrainischen historischen Entwicklung. Das ist aber, glaube ich, letztendlich für Habermas nicht das zentrale Anliegen. Ihm geht's um die Diskurskultur und die politische Kultur der Bundesrepublik. Und was mit ihr geschieht in diesem Moment und worüber man sich bewusst sein muss. Es geht ihm darum zu klarifizieren, welche Prämissen gewisserweise argumentativ bemüht worden sind in dieser Frühphase der Debatte in Deutschland. Wie es dazu kommt, dass auf einmal Menschen, die sonst Pazifisten waren, jetzt sich für ganz aggressiv für Militärmittel einsetzen. Aber er bestreitet ja nicht in diesem Text, dass wenn es um diesen Aufsatz in der Süddeutschen geht, er bestreitet ja nicht, dass Waffen geliefert werden sollen. Letztendlich ist das wohl, natürlich muss das gemacht werden. Denn weil er sagt, was nicht erlaubt sein kann, ist, dass Russland siegt und die Ukrainer verlieren. Das ist ja ein Gebot der Stunde. Also mir geht mir nach wie vor darum, einfach ehrlich gesagt, und es ist relativ naiv, plump gesagt, aber man muss es, um die Verständnisfrage. Warum fällt es Menschen so schwer, diesen Text eigentlich zu lesen und zu verstehen? Und was steckt hinter welche Hindernisse stehen einem Verständnis im Weg eigentlich?
Ganz herzlichen Dank. Das werden wir zum Schlagwort machen des Podcasts nach außen, weil das ein so spannendes Thema ist, wo alle gerade sehr interessiert sind. Ich sage ganz herzlichen Dank.
Bitte.
Es war großartig. Ihr Deutsch ist phänomenal. Wenn Sie eine neue Heimat suchen, Europa ist vielleicht immer offen, war immer offen für Sie. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Danke an Konstantin, alle, die zugehört haben heute. Wir machen bald weiter mit Meyers Machtcafé und Ihnen den jetzt erholsame weitere Urlaubstage und ganz großartig, dass Sie sogar aus Ihrem Urlaub sich mit uns unterhalten haben. Und
danke. Sie missverstehen. Ich lebe hier. Ein Teil der Zeit. Es ist gar kein Urlaub. Nein. Wenn man Bahamas sagt, denken alle sofort an Strandurlaub. Es ist wirklich ganz merkwürdig. Ich vertraue mich kaum noch zu sagen, wo wir sind. Nein, es ist einfach nur ein Standort, den sich meine Frau ausgesucht hat. Aus dem man dann versucht zu arbeiten. Aber es ist natürlich sehr schön hier und das Wetter ist wunderschön.
Ja, dann genießen wir es trotzdem und wieder diese Missverständnisse. Aber ganz herzlichen Dank, großartig. Danke für die Zeit.